Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 86. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich das große Vergnügen, einen der führenden Köpfe im Bereich der additiven Fertigung in Deutschland begrüßen zu dürfen. Er ist aktiv unter anderem im VDI, im VDMA und im DVS, also dem Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren. Er ist zudem tätig in den Beiräten gleich mehrerer Institute und mehrerer Unternehmen. Dann ist er noch Ehrenvorsitzender der Messe RapidTech in Erfurt und bis vor kurzem hatte er den Lehrstuhl für Fertigungstechnik an der Universität Duisburg-Essen inne. Nun ist er offiziell im Ruhestand, aber deshalb keineswegs weniger aktiv. Die Rede ist natürlich von Professor Gerd Witt. Kleine Anekdote am Rande. Getroffen habe ich ihn zuletzt auf der RapidTech in Erfurt. Beim gemeinsamen Mittagessen unterhielten wir uns über spannende Technologien und Maschinenkonzepte. Ich erzählte ihm dabei von der sächsischen Metrom GmbH. Seine Antwort, ja, die kenne ich. Der Chef ist mein Sohn. Zuerst hielt ich das für einen Scherz, dann aber erinnerte ich mich an den Namen des Gründers, Markus Witt. Mit eben jenem habe ich übrigens auch schon auf der Druckwelle reden dürfen. In Folge 53 erklärt der Sachse seine beeindruckenden Allrounder-Maschinen. Sie können fast alles, etwa Metall und Kunststoff, sowohl auf- als auch abtragen. Spannend fand ich, der Junior hat im Gespräch mit keiner Silbe erwähnt, wer sein bekannter Vater ist. Nun zum eigentlichen Thema. Wir haben den Vater heute in der Leitung. Guten Morgen, lieber Herr Professor Witt. Mögen Sie noch ein paar Sätze zu Ihrer Person ergänzen? Habe ich was Wichtiges vergessen?
Hallo Herr Asche, erstmal vielen Dank für die Einladung und auch für diese Einleitung. Das Einzige, was ich korrigieren möchte, mein Sohn ist Geschäftsführer bei Metrom, Gründer und jetzige Gesellschafterin ist seine Frau. Also okay, Dass wir das korrekt haben. Aber Familie ist Familie. Sehr gut.
Genau.
Ja, vielleicht ganz kurz ein, zwei Punkte zu meiner Person. Ich bin Jahrgang 56, geboren in Gera, habe danach in, wie hieß es so schön im Sächsischen, in Karl-Marx-Stadt studiert. Danach promoviert, also einige Jahre noch an der Uni geblieben. Danach wollte ich in die Wirtschaft. Damals mein Doktorvater Horst Weber sagte, er kam zurück, als vorher war er Rektor, sagte, nee, ich sollte noch bleiben. Ja, ich habe dann noch 6 Jahre ihm die Treue gehalten bis zu seinem Ruhestand. Ja, habe dabei meine Habilitation geschrieben, bin dann 90, wie das so schön hieß, Januar 90 planmäßig in die Wirtschaft. Mhm. Das ist ja so ein Wendepunkt gewesen für viele. Ja, war damals danach bei Großdrehmaschinenbau Achtermeil, dann bin ich über McKinsey zu ABB, dort global gearbeitet, bis hin zu Geschäftsbereichsleiter mit ein paar Pibeln von 800 Leuten. Hab dann nochmal Chemnitz, weil ja auch die Familie und Sohn dort waren, wie sagt man, so schöne Zeit lang aufgesucht war, technischer Geschäftsführer bei dann Nidec Simmons. Ja, und 98 hat mich, ja, der Ruf war alt, wie man so schön sagen würde, nein, habe ich mich auf die Professur in Duisburg beworben, wurde wieder erwartend doch angenommen und bin seit 98 dann bis zu meinem Ruhestand im letzten Jahr nach Verlängerung der Uni treu geblieben. Und ja, das sind so die Wegschritte, die ich im Beruflichen gemacht habe. Ja, bin immer noch mehr als stolz auf meinen Sohn, meine Schwiegertochter, meine Enkelkinder. Und ja, das andere Hobby ist die Szene AM. Und das dritte Hobby, was ich auch noch ein bisschen habe, ist, wenn man es mal so sehen will, alte Autos. Ich schraube gerne. Und ich habe 2 Oldtimer. Früher habe ich mit dem Trabant Rallye gefahren und heute habe ich Oldtimer aus dem Bayerischen.
Okay, perfekt. Man kann also sagen, zusammenfassend, Sie sind ein alter Hase, was die AM-Szene angeht. Ich hatte es gesagt, in Deutschland gibt es wenige Experten, die so vertraut sind mit der additiven Fertigung wie Sie. Lassen Sie uns mal einen Blick zurückwerfen. Wann haben Sie persönlich erstmals von der Technologie gehört und was war das erste 3D-gedruckte Bauteil, das Sie persönlich in Ihren Händen hielten? Und wann war das?
Ja, das erste Mal von der Technologie gehört habe ich 1996, also noch vor Beginn meiner professoralen Laufbahn, wie man so schön sagt. Ich hatte auf einer Messe gesehen, damals Bauteile der Stereolithografie. Das waren verschiedenste Bauteile, die zeigen sollten, dass komplexe Geometrien einfach herzustellen sind. Und was mich begeistert hat, dass ich dann auch in der Hand hielt, Ja, das ist so, wenn man autoaffin ist. Das war ein Modell eines Porsches mit der Stereolithografie hergestellt. In großen Stückchen stellt man das im Spritzguss oder so her. Das hatte mich aber begeistert. Das war also mein erstes Bauteil, ein Porsche 911, so ungefähr so 15 cm lang, hatte ich in der Hand mit Stereolithografie hergestellt. Und die Erinnerung an diesen Porsche ist weitergeblieben, wenn ich das gleich noch ausführen darf. Wenn man dann Professor wird oder einen Lehrstuhl übernimmt, war an der Uni üblich, dass man dann ein sogenanntes Unikolleg einen Vortrag hält. Das heißt, neue Kollegen haben dann einen Vortrag gehalten über das, was sie vorhaben und wo die Lehrstuhl hingehen soll, und zwar für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit. Das war mir wichtig. Und ja, da habe ich dann 99, ich habe gerade diese Tage noch mal reingeguckt, dann den Vortrag ausgearbeitet. Ich habe das noch damals, PowerPoint war ja damals High-End, ne? Also die anderen arbeiteten noch mit Folien, ne? Das war so interessant. Und da habe ich damals an diesen Porsche auch gedacht, deswegen dieses Thema, und hatte den Vortrag genannt Rapid Prototyping, so hieß die Technologie ja damals, ja. Die Idee zum Anfassen, ne? Idee, ja, und Anfassen, ja. Kurzer Weg. Und habe dann als Auftakt ein Bild genommen. Damals gab es ja noch die Röhrenmonitore, die so schön groß und tief waren. Ne? und habe dann daraus, aus diesem Monitor, dann diesen Porsche, habe ich dann mit den damaligen Tools, die wesentlich einfacher waren als die heutigen, sozusagen einen Porsche aus dem Monitor kommen lassen. Vorne war er 3D gedruckt, hinten hatte ich dann so ein Liniennetz drauf, so Schichtbau. Das war damals der Aufhänger. Also der Porsche hat mich weiter begleitet in dem Sinne, und vielleicht auch dazu, 11 Jahre später, 2011, habe ich nochmal einen Vortrag gehalten. Da hat sich der Monitor verändert, das war der Aufmacher. Kleiner, der Monitor flach. Der Porsche hat sich auch verändert. Und ich hatte dann beide Bilder gezeigt, und das fand bei Einschi, beides kann sehr viel Anklang, weil natürlich, das hieß dann nicht mehr Rapid Prototyping, sondern damals generative Fertigungsverfahren. Und der Untertitel war nicht mehr die Idee zum Anfassen, sondern die Idee wird Wirklichkeit. Also auch das, es hat mich geprägt über die Zeit, nicht das Auto, sondern diese komplexen Geometrien. Und vor allem, und das ist für mich immer wichtig gewesen und ist heute noch wichtig, wie kann man die Begeisterung, die man selbst hat für eine Technologie oder für eine Sache, anderen vermitteln? Denn es ist schön, wenn man begeistert ist und alle anderen, naja, sag mal, der mag ja sein, wie er will. Ne? Also das war, und drum, also es hat mich begleitet und auch dieses Vermitteln, und ich fand es immer schön, weil für mich war das erste Mal, dass man sehr komplexe Teile doch damals für Prototypen einfach herstellen konnte.
Perfekt, das war der Rückblick. Das war der alte Porsche, hergestellt mit Stereolithografie. Jetzt lassen Sie uns ins Hier und Jetzt schauen. Welche AM-Technologie fasziniert Sie heute am meisten?
Ja, das ist so eine schöne Frage, dass man alle anderen ausgrenzen und nur eine benennen soll. Ja, das, Herr Asche, das ist eine sehr schöne Frage. Ich sage Ihnen gleich, warum ich nicht nur eine so sehe, sondern zwei. Mhm. Die eine ist für mich im Metallbereich, also alles das, was metallische Technologien sind, um metallische Bauteile herzustellen. Mhm. Da kann man nehmen das Strahlschmelzen, zum Beispiel Pulver, und stellt dann aus diesem Pulver dann eben Bauteile her. Ja. Das andere ist für mich die Technologie, aus Kunststoff Bauteile herzustellen, weil das zwei verschiedene Welten sind. Die Materialien haben zwei verschiedene Charakteristika, Verhaltenseigenschaften und so weiter. Und sie sind beide sehr wichtig. Das Metall zum Beispiel ist jetzt am Ende meiner Professur, hat dann einer meiner tollen Wegbegleiter, mein Mitarbeiter Stefan Klischinski, dann das Thema amorphe Metalle, metallische Gläser gemacht. Man kann ja nämlich das Metall nicht nur einfach aufschmelzen und dann hat man das Metall, sondern man kann durch die schnelle Abkühlung amorphe Eigenschaften erzeugen. Also Metall mehr als ein Schmelzwerkstoff. Bei den Kunststoffen sehe ich das Thema ganz groß in der Breite. Viele Jahre gab es wenig Materialvielfalt, weil es einfach auch sehr komplex ist, dass sie entsprechend aufschmelzen. Aber dort sehe ich ganz groß das Thema, dass man viele Sachen auch nicht nur durch Leichtbaumetallstrukturen leicht bauen kann, sondern auch durch Kunststoffe noch leichter bauen kann und noch einfacher bauen kann. Keiner würde heute mehr als erstes einen Rahmen im Fenster aus Metall machen, sondern das sind wir gewohnt, weil ich gerade vor meinem Fenster sitze, dass es Kunststoffrahmen sind. Also, ne? Also von der Seite auch zwei verschiedene Welten, aber beide sind für mich gleichberechtigt. Zurzeit spielt die Musik im Metall, ganz klar. Auch weil ich das Metall, da hatten Sie vorhin in der Einführung ausgeführt, DVS, da gibt es viele Parallelen zum Schweißen. Ne? Schweißen, ich baue schichtweise was auf, habe einen Grundkörper und Schweiß drauf. Beim Additiven habe ich keinen Grundkörper, ich baue von Schicht 1 bis zur Schicht N auf. Es ist aber immerhin noch vieles nachvollziehbar für die meisten, dass es mit Schweißen korreliert.
Sie sagen, im Metall spielt die Musik und ich merke, Sie wollen sich nicht festlegen auf ein bestimmtes Verfahren. Ich frage trotzdem nochmal, Sie haben das laserbasierte Pulverbett-Verfahren genannt. Es gibt Alternativen, zum Beispiel Binder-Jetting. Was ist für Sie?
Binder-Jetting ist eine Alternative, aber ich habe dadurch, dass ich danach entsprechende Folgeprozesse habe, einmal mehrere Prozessschritte und ich habe auch, dass ich dann durch das Ausgrasen, Ausdünsten und so weiter auch nochmal Schrumpfungsprozesse. Also ich würde dann die direkten Metallprozesse, ob es das Strahlschmelzen ist oder auch die entsprechenden Verfahren, wo ich dann Metall direkt ablege, wie beim Schweißen, das sind die Verfahren, die ich da präferieren würde.
Okay, dann lassen wir uns jetzt in die Zukunft schauen. Wie wird sich die additive Fertigung weiterentwickeln? Welche Bedeutung wird sie einnehmen im Kreis der vielen Fertigungstechnologien? Oder anders gefragt, wird der 3D-Druck die subtraktiven Verfahren irgendwann komplett ablösen?
Ja, ich fange mal am Ende Ihrer Frage an, weil diese Frage erinnert mich an einen Vortrag vor 7 Jahren, glaube ich 7 oder 8 Jahren, vor der Akademie der Wissenschaften hier in NRW. Da wurde ich gebeten, zu diesem Thema additive Fertigung und so weiter Vortrag, natürlich mehr aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel. Ich hatte da aber auch gebeten, dass ich diesen Vortrag voranstellen dürfte, die Industrie, die Anforderung und dann, was bedeutet das für die Wissenschaft, welche Herausforderungen müssen gelöst werden. Ich werde nicht zu dem Vortrag groß weiterbringen, nur im Endergebnis dieses Vortrages, der 90 Minuten dauern sollte, plus eine halbe Stunde Diskussion, der dann den ganzen Abend füllte, kam die Diskussion auch auf, wann werden die additiven Verfahren die ganzen anderen konventionellen Verfahren ablösen. Diese Frage, die Sie jetzt nicht so scharf gestellt haben, aber ein bisschen in diese Richtung, da habe ich gesagt, oh, habe ich meinen Vortrag falsch gehalten. Weil es ist für mich nicht das Thema abzulesen, sondern eine ergänzende Technologie zu sein, eine Technologie. Damals Prototypen, das war keine Technologie, ähnliche Eigenschaften, ungefähr Maß und so weiter. Eine Technologie hat Voraussetzungen, ich muss reproduzierbar sein, definierte Eigenschaften, maßig und ich könnte jetzt alles aufführen. Und sagte also, für mich ist es, Ziel wäre es, eine ergänzende Technologie, wie vor Jahrzehnten, wo keiner wusste, Laserbearbeitung oder Wasserstrahlschneiden, die heute Stand der Technik sind, wo jeder sagt, gibt es, kann man nutzen, es gibt Anwendungen. Denken Sie beim Wasserstrahlschneiden zum Beispiel in der Automobilindustrie, die ganzen Filze, Bodenfilze und so weiter werden mit Wasserstrahlschneiden auf Maß geschnitten. Naja, also von der Seite, also das Thema, es wird sie nicht ablösen, es wird ergänzend sein. Es gibt immer wieder, ganz wichtig, die Fragen Qualität, Nachbearbeitung, Kosten, Zeit und so weiter. Und welche Technologie ist dann geeignet? Welche von den Verfahren werden sich wohin weiterentwickeln? Ja, das ist auch wieder die Frage. Das klingt immer gut, additive Fertigung, aber wir haben ja viele Felder. Also wir haben ja Keramik, wir haben Kunststoff, wir haben Metall. Also jedes dieser Materialien wird auch eine andere Entwicklung nehmen. Fangen wir mal mit dem Metall an. Im metallischen Bereich sehe ich eine Entwicklung, dass wir nicht unbedingt in der Zukunft bei der additiven Fertigung aus demselben Werkstoff wie konventionell herstellen. Also sagen wir mal so, ich habe ein Gussteil oder ein Schmiedeteil oder ein Grundkörper, den ich dann noch mechanisch bearbeitet habe, der hat homogene Materialeigenschaften. Bei der additiven Fertigung kann ich auch pro Schicht verschiedene Eigenschaften erzeugen, also mal härter, mal weicher und so weiter. Das ist heute ein bisschen, klingt wie Musik, ist teilweise in der Forschung. Ich brauche dann auch entsprechende Software-Tools, die dann ermöglichen, diese Eigenschaften abzubilden oder zu prognostizieren, um dann die Bauteile bei der Belastung dann entsprechend auch auslegen zu können. Das sehe ich aber als eins der Themen, belastungsgerechte Bauteileigenschaften im Slice-Prozess herzustellen. Das andere, was ich schon mal andeutet, ist diese amorphen Gläser, also dass ich Werkstoffeigenschaften erzeuge, die ich mit den anderen Verfahren nicht herstellen kann. Ne? Also ganz klar andere Eigenschaften. Und ein drittes Gebiet, wenn ich sehr komplexe Strukturen habe, denkt man nur an irgendwelche Innenbelüftung, denkt man an irgendwelche Leichtbaustrukturen, dann ist auf jeden Fall die Technologie, hoffe ich, auch in Zukunft noch mehr sichtbar an der Stelle.
Okay, ich fasse zusammen. Der Daedaluk ist in Ihren Augen eine Ergänzung zu den bestehenden Technologien und wird künftig vor allen Dingen dort eingesetzt, wo er eben seine Vorteile voll ausspielen kann. Er wird nicht ein Gussteil ersetzen, sondern eben, wie Sie es gesagt haben, spezielle Materialeigenschaften werden über den 3D-Druck realisiert. Gut, in welchen Branchen hat denn die additive Fertigung den größten Impact Ihrer Meinung nach, aktuell und zukünftig?
Aktuell den größten Impact hat die Technologie sehr häufig schon immer gehabt in den letzten Jahren im Automobilbau. Mhm. Da ist das eigentlich Stand der Technik. Es wird wie auf dem Veranstaltung auf Rapidtech oder auch auf anderen Veranstaltungen wird immer mal ein Beispiel gezeigt, wobei diese Beispiele meistens nicht hochaktuell sind, weil die Technologie wird auch als Vorteil im Wettbewerb gesehen. Wer dort Teile herstellen kann damit, spart sich bestimmte Werkzeuge, spart sich bestimmte Zeit, Kosten und so weiter. Mhm. Ich bringe da mal ein sehr schönes Beispiel. Ich war vor 2 Wochen wieder in meiner zichten Heimat München unten bei BMW, gibt es ein AMC. Dort sind die ganzen Technologien vorhanden und sie werden industriereif genutzt. Also dort werden Teile hergestellt in Serie, auch ins SAP-System eingegleitet. Ob es für den Rolls-Royce sind, wo über 30 Teile hergestellt werden im Metall- und Kunststoffbereich, ob es für andere Fahrzeuge sind, im i8 gab es bestimmte Bauteile, die verwendet werden, oder auch in konventionellen, also ich sag mal üblichen Fahrzeugen wie eine M-Serie und so weiter, dort werden Bauteile, weil die Stückzahl klein ist, kurze Verfügbarkeit, direkt serienmäßig hergestellt. Andere Automobilisten wie Ferrari und auch VW haben auch entsprechende Zentren, stellen auch bestimmte Teile her. Dort werden sie hergestellt. Sie werden aber nicht nach außen, wie soll man so sagen, gezeichnet nach dem Motto additiv hergestellt. Mhm. Das war früher mal anders, wenn Sie noch vielleicht Sie oder auch die Hörer dran denken. Damals die ersten Kugelschreiber, wo dann laserbeschrifteter Name drauf stand, wo ich sage, ja, das ist laserbeschriftet. Das ist heute in solchen Produkten nicht mehr das Thema, dass man sagt, oh, das ist mit einer anderen Technologie hergestellt. Mhm. Wo es heute schon genutzt wird natürlich auch, ist im medizinischen Bereich. Dort haben wir ja meistens Losgröße 1, maximal 2. Mhm. Seit vielen Jahren eine bekannte Lösung, die eigentlich auch Stand der Technik nicht nur ist, sondern historisch schon gewachsen ist, seit über 15, 20 Jahren, im Bereich der Zähne. Mhm. Ne? Also die Zähne können heute ohne Problem hergestellt werden, wenn Sie einen Zahnarzt haben, der vielleicht nicht mehr seine ganze Röntgenabteilung auslassen will, sondern einen 3D-Scanner, einen Mundscanner hat und so weiter. Der kann bis 16 Uhr an die Daten liefern an den potenziellen Hersteller. Der fertigt über Nacht die Zähne. Und jetzt kommt das Längste, was dauert, dann muss DHL nochmal transportieren. Die Fertigung dauert 6 bis 8 Stunden. Mhm. Und dann könnte am nächsten Nachmittag oder übernächsten Vormittag ihren fertigen Zähne eingepasst werden. Also das ist, die Kette gibt es. Ich habe sie selbst nicht genutzt, sondern mein Zahnarzt hat sie für mich genutzt. Mhm. Also die gibt es und die funktioniert. Die wird aber auch nicht groß propagiert. Also die ist da, ne? Okay. Das ist Stand der Technik. Andere Sachen, die Thema sind, sind im Bereich irgendwelche Gelenke. Mhm. Da ist auch immer ein Thema. Da hat aber auch diese Technologie bewirkt, dass andere Technologien wieder sich stärker auf dem Markt orientiert haben. Früher gab es zum Beispiel bei Kniegelenken, ich weiß jetzt nicht, ob es 3 oder 5 Größen gab. Heute, weil natürlich durch das Thema additive Fertigung wesentlich individuell ist auf einmal bei der konventionellen Fertigung, die Anzahl hat sich verdreifacht von Kniegelenken, nach dem Motto, damit ja nicht die Additiven als erstes, aber das ist eine andere Seite. Also Medizin sehe ich als eine weite Branche. auch das Thema in der Medizin, Thema Organe, da wird heute geforscht, das wird noch bestimmt 5 oder 10 Jahre dauern, dass man da weiterkommt. Oder auch zum Beispiel, dass man, wenn durch irgendwelche Unfälle Stück vom Ohr oder andere Sachen verlustig gegangen sind, sagen wir mal, nicht falsch verstehen, dass man das ersetzt. Also das sind Themen Medizin, ganz klar. Auch im, auch mit den entsprechenden Materialien. Und ein weiterer Bereich, den ich als ganz wichtig sehe, ist das Thema Luft- und Raumfahrt. Ne? Also alles, klar. Weil ich dort mit diesen neuen Materialien wesentlich leichter bauen kann. Das ist das eine Thema. Natürlich kommen da auch Anforderungen an die Technologie. Ich muss größere Teile herstellen können, noch größer als heute. Und schneller produzieren. Aber das sind Themen für die Zukunft. Aber Luft- und Raumfahrt, weil ich ja dort geht es um Gewicht. Thema Leichtbau. Okay. Das sind die Bereiche, die ich sehe. Und was Sie heute schon immer haben, als vierten Beiter, der Maschinenbau. Wenn Sie dort kleine Stückchen haben, werden Sie bestimmte Teile heute einfach im Kunststoffbereich und so weiter additiv herstellen. Halterungen, irgendwelche bestimmten Elemente, wo Sie sagen, da brauche ich für 10 Stück mal oder so.
Okay. Perfekt. Ich hatte es eingangs gesagt. Sie sind eigentlich im Ruhestand, jedenfalls theoretisch. In der Praxis aber sind Sie nach wie vor ein Motor für die additive Fertigung in Deutschland. Wir haben in Erfurt kurz darüber gesprochen. Erklären Sie es bitte nochmal, welche Firmen unterstützen Sie in welcher Form?
Ja, Firmen unterstützen. Also ich habe dieses Jahr noch 8 Doktoranden, die ich beende zu betreuen, also wie auch dann ihre Promotion hoffentlich bestehen. Das ist das, was ich sowieso mache, also externe und interne Doktoranden. Ich habe aber auch in den letzten Jahren einige Unternehmen ausgegründet aus dem Lehrstuhl heraus. Einfach wenn das Thema und auch der Mitarbeiter, der muss ja auch entsprechende Eignungen haben in Richtung Management und was man so braucht. Haben ja einige Ausgründungen gemacht. Das sind Ausgründungen wie hauptsächlich auf dem additiven Bereich. Da gab es mal die Firma AM Research, jetzt AMR. Die habe ich mehrere Jahre begleitet und ausgegründet. Die ist heute ansässig in Lübeck, betreiben 6 Anlagen, sind dort Dienstleister für all diese Branchen, die wir schon aufgeführt haben. Okay. Es gibt weiterhin eine Firma AM Polymers GmbH. Die habe ich zusammen 2014 mit Dr. Wegner, einem meiner Promoventen, ausgegründet. Die sitzt hier in Willich in NRW. Dort ist das Ziel, neue Werkstoffe zu entwickeln, kundenspezifische Werkstoffe oder auch Werkstoffe auf bestimmte Maschinenparameter anzupassen. In der Zwischenzeit, die Firma ist gewachsen, mehr ein Maschinenpark. Wir haben auch einen Investor gewinnen können, eCapital, der sich dort mit eingebracht hat. Also die Firma geht durch alle Höhen und auch Tiefen, die der Markt in den letzten Jahren hatte. Denken wir an Corona und all das. Also das ist eine Firma, die schrittweise ihren Weg geht, die ich auch begleite, wo ich auch noch mit beteiligt bin. Eine weitere Firma habe ich 2019 ausgegründet. Wir wissen nicht warum, aber es heißt immer AM bei uns, Manufacturing. Und die heißt AM Filament. Die habe ich mit den Mitarbeitern, dem damaligen Mitarbeiter Lars Meyer ausgegründet, weil wir hatten im Rahmen eines Forschungsantrages mal nachgefragt, wie kann man eigentlich Materialien, die im additiven Bereich Kunststoff nicht mehr gebraucht werden können, wieder aufbereiten. Was kann man machen? Vor allem, wenn man dran denkt, das Pulver, das ist nach einer bestimmten Zeit trotz Auffrischung wieder mit Neupulver irgendwann nicht mehr geeignet für das Lasersintern. Und da haben wir dann zusammen Möglichkeiten entwickelt, dass man dieses Pulver entsprechend wieder aufbereitet und dann als Filament, das heißt dieser Kunststoffdraht, den Sie kennen, in den Lösungen, die Sie bei Konrad und so kaufen können, dass man das dann als Filament wieder in den Markt bringt. Ja, auch diese Firma gibt es seit 2019. Wir vertreiben im Internet über namhaften großen A, ne? als auch über einen eigenen Online-Shop. Und die Firma wächst schrittweise, weil im Endeffekt haben wir das vor dieser Zeit, dieses grünen Gedanken, haben gesagt, nee, also das Pulver, was anfällt, ist ja nicht nur, ist in Anführungszeichen Schrott, nein, das ist ja Sondermüll, weil es ja fein pulverig und so weiter ist. Wir bereiten es wieder auf und es wird dann wieder in den Prozess gebracht und auch wieder im additiven Prozess verwendet werden können. Ein weiteres Thema ist, wir stellen auch jetzt Granulate her, auch im Kunststoffbereich. Und die wollen wir auch wieder zuführen. Es gibt schon erste Kunden natürlich, die das dann wieder verwenden, dieses aufbereitete Granulat, um es dann wieder in eine konventionelle Fertigung einzuführen.
Okay, spannend. Sie engagieren
vielleicht sich vielleicht noch ganz zum Schluss. Ich habe auch vor ein paar Jahren zusammen mit Kollegen Gebhardt, auch einen der Urgesteine, wie man so schön sagt, der additiven Fertigung, das Institut IWF, Institut für werkstofflose Fertigung, haben wir gegründet. Jo, dem war ich mehrere Jahre an. Wie sagt man schon, begleitet. Es ist jetzt in Aachen ansässig. Ich habe mich dort raus zurückgezogen, weil, ob es Herr Gebhardt ist und andere Kollegen, die sind aktiv. Wir kennen uns sehr gut, auch Herr Schleifenbaum von Aachen. Mhm. Ja, auch das habe ich damals mit auf den Weg gebracht, also auch in diese Richtung Interesse. Also es macht mir Spaß, wenn Ideen bis zur Wirklichkeit werden.
Okay, aber wie gesagt, Sie engagieren sich nicht nur in diesen Ausgründungen. Ich habe noch von einem weiteren Projekt gehört, das Sie in der Pipeline haben, nämlich die Eröffnung oder die Schaffung eines 3D-Druck-Kompetenzzentrums. Was ist das? Wo soll das stehen? Was soll da passieren?
Ja, das ist so eine, wie sagt man so schön, eine längere Geschichte. Über 7 Jahre läuft diese Geschichte, weil wir haben über Jahre am Lehrstuhl für Firmen entsprechende Untersuchungen gemacht, um die Technologie einzuführen und so weiter. Und haben auch gesagt, eigentlich ist das an der Uni irgendwann, sprengt das den Rahmen, und hatten damals dann gesucht, welche Möglichkeiten. Zum haben wir ja dieses 3D Duisburg Digital Center Additive Manufacturing, D3AM, in den Geist gerufen. 3D-Druckzentrum Duisburg. Da haben wir zusammen dann überlegt, wen kann man gewinnen, alles dazu. Als erstes war der Hafen Duisburg, Duisport. Sehr engagiert, der damalige Vorstand, auch der heutige, unterstützen das massiv. Also von der Seite, Dank auch nochmal an den Hafen. Da steht eine Halle zur Verfügung, die wir dann nutzen können, die umgebaut wird. Es gab ja damals dann die Aktivitäten bezüglich dieser, Kohlerückzugsmittel. Dort haben wir die entsprechenden Anträge gestellt. Auch die Stadt Duisburg steht voll hinter diesem Vorhaben. Also das Vorhaben ist von der Seite über die Jahre nicht nur gewachsen, sondern auch von entsprechenden Support Wirtschaft und Politik. Ja, was ist eigentlich das Ziel? Habe ich ja noch nicht so klar geäußert, was ist das Ziel? Ja. Es soll kein Block setzen, sondern es ist ganz wichtig, diese Technologie ist sehr komplex. Es gab hier Ansätze von ThyssenKrupp, die haben ja ein Center gemacht hier in Mülheim. Das haben sie dann hoch an die Marine vergeben, weitergeschickt und so weiter. Das heißt, es ist auf der einen Seite ein großer Invest. Denken wir dran, so eine Maschine kostet mindestens 500.000. Die Räumlichkeiten herrichten, reden wir die nächste 500.000. Ein Fachmann kostet auch Geld. Und dann sind ja als erstes die ersten Punkte, ersten Bauteile zu identifizieren. Und um das alles den Unternehmen zu erleichtern, haben wir dieses gesagt, wir brauchen so ein Zentrum, um Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hier in NRW zu stärken und wieder nach vorne zu bringen, vor allem in modernen Technologien, weil auch wir viele Mittelständler haben, die sagen, wenn ihr es am Lehrstuhl nicht macht, haben wir keinen, und das Zentrum wird man sofort unterstützen. Die Lage ist natürlich gut für Duisburg, ne? Wenn wir überlegen, wo Duisburg liegt, zentral hier in der Region. Und das Thema ist, wir wollen Unternehmen, Bestandsunternehmen, aber auch das Thema Start-up, es gibt ja diesen Startport auch in Duisburg, die Integration der additiven Fertigung in bestehende Unternehmensstrukturen unterstützen. Das kann heißen, wir identifizieren Bauteile, wir fertigen erste Bauteile mit ihnen zusammen, wir beraten sie, sie können vielleicht dann auch Teile in diesen Zentrum fertigen lassen. Wir beraten Sie auch, wie die Einführung dieser Technologie bei Ihnen bedeuten sollte. Wir beraten Sie auch, ob Sie vielleicht sonst lieber einen Dienstleister später nutzen sollten. Schwerpunkt sind hier Spareparts on Demand, ein ganz wichtiges Thema, also für Logistik und Mobilität. Und für den Maschinenanlagenbau natürlich das Thema Energietechnik. Fusionskühlung zum Beispiel ist ein Schlagwort, aber auch in der Verfahrenstechnik. Wir haben gerade noch am Lehrstuhl bevor ich jetzt so in den Ruhestand ging, auch Projekte in der Batterietechnik gehabt und so weiter, weil ich ja bestimmte Strukturen, Oberflächen und so weiter herstellen kann. Dafür ist dieses Zentrum gedacht. Wie ist der Status heute? Also die Mittel sind verfügbar. Wir haben die entsprechenden Sterne, die man braucht, bekommen. Hafen ist soweit auch weiterhin gut an Bord, die Stadt. Und es wird zurzeit, hat die Universität, lässt prüfen über Kanzlei, welche Gesellschaftsform dieses Zentrum haben soll. Soll es ein An- oder Innenstitut, eine GmbH, eine GmbH sein? Das ist zurzeit die Prüfung. Und wenn die abgeschlossen ist, und ich hoffe auch positiv, dann ist der nächste Schritt, dass die Damen und Herren sich zusammenfinden, weil die Halle steht, die ist ein bestehendes Gebäude, muss natürlich umgebaut werden, die Bedingungen angepasst werden, aber wir brauchen dann nicht erst eine Bauausschreibung und Sie kennen ja diese ganzen Prozesse, sondern es könnte dann, nachdem der Startschuss gegeben würde, innerhalb von 6 bis 8 Monaten eingezogen werden.
Okay, wann fällt der Startschuss?
Ja, da müssen Sie mich nicht fragen, da müssen Sie Direktor in der Universität Duisburg-Essen und den der Kanzler verlässt gerade ja die Universität, den neuen Kanzler fragen. Okay. Also ich hoffe, dass es noch bis in Herbst erfolgt.
Okay, dieses Kompetenzzentrum soll also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, lokale Unternehmen, die lokale Wirtschaft mit der neuen Technologie vertraut machen. Jo. Ist es auch ein Stück weit ein Gründerzentrum? Sollen da?
Auf jeden Fall.
Okay.
Also vielleicht ganz kurz, wir haben zurzeit ein Konsortium schon angefragt, gebildet über diese typischen Letter of Intent und mehr. Wir haben dabei 11 KMUs, davon 8 Startups. Wir haben 10 Branchenverbände als Multiplikatoren dabei, 10 Großunternehmen. Wir haben aber auch F&E-Zentren und Einrichtungen, DST, GAI, Zenite, ZBT, die ZWWs, ZLV mit dabei. Und das Dritte ist, wir vernetzen uns, haben uns schon mit den anderen AM-Hubs in NRW vernetzt. Also denken wir dran an das DMRC in Paderborn oder das AKAM von Kollegen Schleifenbaum in Aachen, als auch Deutschland und in Europa. Sehr starke Aktivitäten zurzeit auch mit den Niederländern. Also auch da sind wir unterwegs und das soll hier für die Region tätig sein. Aber gleichzeitig ist es immer wichtig, ist mein Grundgedanke immer, in Netzwerken mitzuarbeiten.
Okay. Warum braucht es solche Einrichtungen in Deutschland? Können die Unternehmen nicht selbst sich vertraut machen mit der additiven Fertigung?
Sie können sich selbst vertraut machen damit, haben Unternehmen teilweise erfolgreich geschafft. Ja? Denken wir mal dran an BMW, andere Automobilbranchen. Auf der anderen Seite ist es in der heutigen Zeit für Unternehmen teilweise schwer, auch entsprechende größere finanzielle Mittel über einen längeren Zeitraum einfach so vorrätig zu haben. Das ist das. Sie brauchen ja dann auch die Fachleute und die haben sie meistens nicht im Unternehmen, die müssen neu gefunden, eingestellt werden. Sie haben auf der anderen Seite einen Maschinenpark, der muss erstmal angeschafft werden, die Räumlichkeiten müssen hergerichtet werden. Also all das sind Investitionen über eine Zeitachse und es ist mit einem Risiko verbunden immer. Ne? Ja, ist das Unternehmen dafür geeignet? Und auch die Frage natürlich, wessen Wunsch ist das? Wenn der, ich sage jetzt mal einfach, der Chef sagt, das ist mein Wunsch, das machen wir, wird es klappen? Wenn der Chef wechselt und der andere hat einen anderen Wunsch, läuft das noch eine Zeit lang dahin. Es gab vor Jahren sehr schön dieses Beispiel bei Daimler, wenn ich das mal ausführen darf. Der damalige Daimler-Vorstand merkte auch, dass diese Technologie für ihn wichtig ist, aber sie, wie sagt man so schön, zum großen Unternehmen, sie lief und lief und es funktionierte. Und dann hat er mal in einer Sitzung im Vorstand gesagt, ich möchte in 6 Monaten, dass wir 10 Teile in Serie herstellen mit dieser Technologie. Ja, wie das so ist, wenn dann so eine Person das sagt, ne? Die 10 Teile wurden natürlich auch erreicht, ne? Ja. Nein, das ist das Thema, da war nicht an erster Stelle kostengünstig und Themen, ne, bestimmte Themen, sondern es war erstmal 10 Teile, ne? Also 10 verschiedene Teile, nicht.
Ist schon klar.
Also das sind die Sachen und warum sollen diese Anlaufprozesse, diese Schwierigkeiten, die größere Unternehmen haben, in kleineren Unternehmen sind ja noch größer. Die kleinen Unternehmen haben ja keine Ressourcen frei nach dem Motto, wir tun es mal die nächsten 2 Jahre nebenbei mit dem beschäftigen. Ne?
Genau,
von der Seite ist das das Thema und wir sind auch gut vernetzt. Also wir haben auch die persönlichen Kontakte zu den Unternehmen. Wir haben wissen, was sie wollen. Wir haben für sie vieles als Studien am Lehrstuhl gemacht. Und von der Seite wäre es für beide Seiten, dass hier diese, nicht nur die Technologie, es geht mir nicht nur um die Technologie, es geht mir darum, auch diesen Standort NRW als Wirtschaftsstandort weiter sichtbar zu machen und auch in der Zukunft mit solchen hochkomplexen Technologien direkt zu bedienen.
Okay, Sie haben es gesagt, wer die Technik in seinem Unternehmen installieren will, braucht Fachleute. Sie persönlich kommen aus der Lehre, deshalb die Frage, wie beurteilen Sie die Ausbildungsmöglichkeiten von Nachwuchskräften in der additiven Fertigung in Deutschland?
Wenn Sie das mich vor 5 oder 8 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja, es gibt so 2, 3 Lehrstühle in Deutschland, die machen da etwas auf diesem Gebiet. Das war der Kollege Emmelmann zum Beispiel, aber auch in München etwas der Kollege Zehe. Und nicht falsch verstehen, meine Wenigkeit, jetzt mach 1 oder 2 Kollegen noch sagen, ich habe auch was, aber also in der Größenordnung. Als erstes ist in den letzten Jahren sehr viele neue additive Lehrstühle gegründet worden. Das ist ein Ausdruck vielleicht nach dem Motto, wir brauchen Leute. Ob das in Bochum, Dortmund ist, ob das in Berlin ist, ob das in München gibt es in der Zwischenzeit 4 Lehrstühle, die sich mit additiver Fertigung beschäftigen, in Dresden, in Freiberg. Ich könnte jetzt aufzählen, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt einen Ort nicht nenne. Das ist das eine. Und natürlich haben sich auch diese Lehrstühle auf bestimmten Themen der additiven Fertigung und auch die Ausbildung. Vor 7, 8 Jahren waren wir eine der wenigen Lehrstühle, wo mindestens 2 Lehrveranstaltungen zur additiven Fertigung stattfanden. Heute bei den vielen genannten Lehrstühlen gibt es überall mindestens eine Lehrveranstaltung, die das Thema additive Fertigung oder auch das Thema Konstruktion additiver Bauteile beinhaltet. Also die Fachkräfte sind da oder sie sind gerade in der Ausbildung. Das nächste ist natürlich für die Fachkräfte, das eine ist die Theorie und das andere ist dann die Praxis, ne?
Ist klar. Okay, zusammengefasst, Sie sagen, die Ausbildung nimmt Fahrt auf.
Ja.
Ja, das beobachte ich so auch. Wenn dann diese IngenieurInnen ausgebildet sind, könnten Sie ja auf die Idee kommen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, zum Beispiel demnächst im 3D-Druck-Kompetenzzentrum Duisburg. Die Frage lautet, wie beurteilen Sie die Gründungschancen einschlägiger Firmen in Deutschland?
Ja, die Gründungschancen einschlägiger, vor allem Start-ups in Deutschland, hat im letzten Jahr hat wieder zugenommen, durch Corona war es etwas geringer, aber im AM-Bereich sind die Gründungsaktivitäten etwas verhaltener. Die meisten Gründungen, die Sie heute in Deutschland haben, ich berate auch so bestimmte Startup-Aktivitäten im Rahmen von bestimmten Programmen, sind im IT-Bereich. Das ist eigentlich das, was wir in Deutschland oder in der ganzen Welt fühlen. Diese Aktivitäten im additiven Bereich bedingen ja häufig auch große Investitionen in Maschinen und Ausstattung. Das ist für Start-ups, die überwiegende Zahl der Start-ups, gibt auch der Start-up-Report wieder, den es gibt, die überwiegende Zahl ist gegründet worden von jungen Leuten mit ihrem eigenen Geld. Die ersten 1, 2 Jahre mit eigenem Geld. Also da ist es die Möglichkeit, was wir dann bieten, dort auch, dass sie eben an bestimmte Anlagen mit nutzen können, mit Stundenverrechnung oder wie man das machen kann. Dafür wollen wir Start-ups unterstützen, die Ideen haben zu solchen Sachen. Deswegen gibt es ja auch diesen Startport. Und mit Startport, den Herrn Franke, und der ist auch mit bei uns integriert, wäre das eine Synergie. Dass man sagt, also tolle Idee, du brauchst jetzt nicht als erstes dir einen Gedanken zu einer Maschine machen, da finden wir eine Lösung, sondern deine Idee untersetzen, weiterführen. Weil die Technologie ist im IT, ein Computer, ein bisschen Software, nicht falsch verstehen an die Software-Leute, das ist keine großen Investitionen gegenüber, ne, Maschinen- und Anlagentechnik. Deswegen auch dort diese Start-up-Aktivitäten mit, um solche Start-ups zu fördern.
Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Lassen wir uns doch mal gemeinsam ein bisschen fantasieren. Wenn Sie jetzt heute nochmal 20 wären, was für ein AM-Unternehmen würden Sie dann gründen?
Ja, das ist schwer. Wenn ich heute nochmal 20 wäre, und Sie meinen mit meinem Wissen von heute, das wird nicht verloren
gehen. Ja, natürlich, natürlich.
da würde ich überlegen. Jetzt müsste ich als Erstes würde ich sagen, ich würde was mit AM und IT entwickeln. Weil ich sage, das ist wahrscheinlich für mich dann, wenn ich nicht das Geld habe, die erste Möglichkeit. Was ich sehen würde als ganz Wichtiges ist, dass diese Unterstützung der, auf der einen Seite das Know-how, was an den Maschinen und Anlagen entsteht, dass das zusammengebündelt wird. Ich sage mal so, AM und KI, das wäre für mich heute das, was ich gründen würde. Das Wissen auf der einen Seite, was man an den Maschinen hat, bei der Bedienung, Einrichtung der Maschinen, und das so über KI-Strukturen zu bündeln, dass das nicht mehr immer noch sehr stark personenbezogen ist, das Wissen, sondern dass das allgemeingültig in Form einer Software, eines Tools, eines KI-Instruments zur Verfügung steht. Das wäre meins heute. Also AM mit KI verknüpfen. Nicht, weil es ein Schlagwort ist,
ja,
sondern weil einfach sehr viel Wissen vorhanden ist und Neues generiert wird, aber das immer, wie sagt man so, temporär existiert und dann auch mal mit den Leuten, mit den Personen in Vergessenheit gerät.
Ja, sehe ich auch so. AM und KI, sehr interessante Kombination, denke ich auch. Sie haben das Know-how, Sie haben den Drive. Werden Sie sowas noch gründen?
Ah, die Frage hatte ich schon auch von Ihnen, danke, erwartet, aber auch von anderen schon bekommen. Ich gebe mir gerade noch Zeit, meine Doktoranden zu Ende zu betreuen und dann bin ich in Überlegung. Ich bin in Überlegung. Also ich sage mal so, ich werde das nicht alleine machen, auch über diesen Kanal gerne, wenn wir da mehrere sind, die, sagen wir mal so, irgendwo jeder aus einer bestimmten Ecke Wissen hat, bin ich mit bereit. Ich bin in Überlegung und mal sehen, was 2025 bringt.
Sehr spannend, sehr interessant. Ich werde das verfolgen. Ich würde mich freuen, wenn da was draus wird. Lieber Herr Professor Witt, das war's. Ich danke Ihnen für das tolle Gespräch.
Herr Asche, ich danke Ihnen für die Kurzweiligkeit des Gespräches. Ich danke Ihnen für die nette Gesprächsführung. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe immer zu meinen Veranstaltungen immer gesagt, Tage und so weiter, was sagt man nicht auf Wiedersehen, das ist okay, sondern bleiben Sie alle hübsch neugierig und man sieht sich irgendwo in dieser Welt.
Genau so ist es. Ich danke Ihnen. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 86. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten Plus. Damit erhalten Sie tagesaktuelle News, genauso wie ausführliche Hintergrundbeiträge aus der spannenden Welt der Technik. Für unsere HörerInnen gibt es exklusiv ein kostenfreies Probeabo für 4 Wochen. Das Angebot finden Sie in den Shownotes oder hier direkt zum Mitschreiben www.vdi-nachrichten.com/4 als Ziffer und da direkt daran geschrieben WO für Woche 4WO. Außerdem, wie wäre es denn mit einem kostenlosen Newsletter der Fachzeitschrift Konstruktion? Er informiert Sie alle 2 Wochen über Themen rund um das Konstruieren natürlich. Beleuchtet werden dabei unter anderem die aktuellen Trends aus Praxis und Wissenschaft und natürlich immer wieder mal mit dabei die additive Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal hier www.ingenieur.de/nl für Newsletter. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.